Ja, vielen Dank für die ehrenvolle Einladung und vielen Dank, lieber Herr Mark, für die generöse Vorstellung, die mich fast ein wenig verlegen macht, sodass ich dann gleich anfange. Vielen Dank, ich freue mich, hier zu sein und danke Ihnen sehr, dass Sie gekommen sind. Bilder des Realen, die Fotografie als Reflexionsmedium. Lassen Sie mich gleich mit einer These beginnen. Und ich kann sagen, dass danach auch viele Bilder folgen werden. Also es werden nicht nur Texte und Thesen und theoretische Teile kommen, sondern auch einige Bilder. Fotografien beanspruchen oder werden zumindest als solche rezipiert, nicht nur eine Deutung, sondern eine mediale Repräsentation des Realen zu sein. Wenn wir Fotografien betrachten, wie zum Beispiel diese, so gehen wir, und so wurde es auch in höchst unterschiedlicher Weise beschrieben, davon aus, dass die Fotografie über einen Wirklichkeitsbezug verfügt. Dieser kann, wie Sie alle wissen und wie Sie alle aus Ihrer eigenen Erfahrung kennen, höchst unterschiedlich ausfallen. So haben Familienbilder andere Regeln als Röntgenbilder und Tatortfotos der Polizei wiederum andere als Kunstfotografien in Ausstellungen oder öffentlichen Sammlungen. Doch allen Fotografien, das wäre die These, ist die Annahme gemeinsam, dass in den Fotografien sichtbar wird oder sichtbar gemacht werden soll, was jeweils als Realität verstanden wird. Fotografien sind mediale Konstruktionen der Wirklichkeit. Das ist die Bedeutung der Fotografie, wobei ich Bedeutung im doppelten Wortsinn verstehe. Die Bedeutung, die einerseits kulturell, historisch, epistemisch oder epistemologisch oder auch ästhetisch der Fotografie zugewiesen wird und die Bedeutung, die eben diese Bilder dann auch haben. Fotografien sind, so könnte man sagen, performative des Realen, des medial vermittelten Realen. Diese nehmen zu unterschiedlichen Zeiten auch sehr unterschiedliche und mitunter sich sogar ausschließende Formen an. Wenn Sie beispielsweise an Schärfe versus Unschärfe, Kunst versus Wissenschaft, Dokument versus Inszenierung, analoge versus digitale Bilder als einige klassische Grundunterscheidungen oder CCTV, Werbefotos, Schnappschüsse mit dem Handy oder Montagen und viele weitere werden hinzuzufügen als höchst unterschiedliche Bildtypen ansehen, so sind das jeweils unterschiedliche Strategien der Fotografie, eine bestimmte Form von Wirklichkeitsbezug, Wirklichkeitskonstruktion und auch Wirklichkeitsdeutung zuzuweisen. Und auch die aktuellen Veränderungen, die die Fotografie in den unterschiedlichen medialen Kontexten heute auch erfahren hat und der ontologische Zweifel, den die Digitalisierung nach sich gezogen hat, ändern meines Erachtens an dieser Grundsituation nichts. Fotografien sind visuelle Reflexionen über Realität, auch dann, wenn die Realität eine radikal konstruierte ist und mitunter aus nichts anderem besteht als aus computergenerierten und bearbeitetem Bildmaterial. Selbst dann ist die Fotografie eine visuelle Abbreviatur eines bestimmten Wirklichkeitskonzeptes, das eben auch als radikale Konstruktion gefasst werden kann und mitunter auch gefasst wurde. Die Geschichte der Fotografie, wenn wir jetzt zurückblicken in die Geschichte, kann nun ihrerseits als eine Art von historischer Sedimentierung solcher Vorstellungsbilder von Wirklichkeit angesehen werden. Fotografien sind, das wäre meine historische These, Leitfossilien historischer Wirklichkeitskonstruktionen. Die Bedeutung der Fotografie verdankt sich dieser besonderen Funktion, die keinem anderen technischen Medium in dieser Weise zukommt. Fotografie hat zur Aufgabe, Wirklichkeit als Konstruktion überhaupt erst im Bild sichtbar zu machen und diese Bilder zu fixieren, zu verbreiten, also durch Medien, durch verschiedene Typen von Bildmedien, Pressemedien und so weiter und so für ihre Zirkulation zu sorgen. Das macht ihre Bedeutung und ihre gesellschaftlich-kulturelle Relevanz wie Aufgabe aus. Über Fotografien versichern wir uns medial der Realität, der Wirklichkeiten, in denen wir leben und die wir als unsere Wirklichkeit eben auch ansehen. Fotografien sind soziale Performative, mittels derer sich Gesellschaften ihres Bildes der Realität versichern. Die Fotografie kann weiterhin als ein Reflexionsmedium bestimmt werden. Das ist der Titel, den ich auch meinem Vortrag gegeben habe. In der Fotografie kommt es zu einer Selbstverständigung darüber, was zu bestimmten Zeiten und in bestimmten Kontexten als Wirklichkeit und als visuelle Wahrheit zu fassen ist. Als Medium des Realismus bleibt die Fotografie immer auch mit der Wirklichkeit verknüpft und kann, was auch immer sie unternimmt, nicht von ihr abgelöst werden. Selbst die digitale Fotografie, die den ontologischen Zweifel ins Herz des Bildes eingepflanzt hat, hat den alltäglichen Umgang mit den Bildern nicht radikal verändert. Wir glauben nicht länger an die Objektivität der Fotografie, wohl aber daran, dass Fotografien in spezifischer Weise eben auch nach wie vor unsere Wirklichkeit sind. Was hier vielleicht etwas abstrakt klingen mag, möchte ich anhand von zwei sehr unterschiedlichen Wegen durch die Fotografiegeschichte, die ich gerne mit Ihnen gehen möchte, verdeutlichen. Der erste Weg ist ein extrem geraffter, aber bildreicher Durchgang durch die Geschichte der Fotografie. Ich werde hierbei der Frage nachgehen, welche unterschiedlichen Formen es gibt, mittels der Fotografie das Reale zu beschreiben. Einige dieser Formen möchte ich Ihnen heute in der gebotenen Kürze vorstellen. Eine jede von Ihnen, das muss ich dazu sagen, wäre mindestens eine Dissertation wert, von daher sind die Darstellungen äußerst gerafft. Dieser erste Weg soll daher lauten, einige sind, glaube ich, 13 Arten, das Reale zu beschreiben. Ein zweiter Weg versucht diesen Sachverhalt anhand von zwei programmatischen Beispielen, die beide aus dem Jahr 1945 stammen, zu verdeutlichen. Raldejs Foto des Hissens der russischen Flagge auf dem Reichstag und Rosenthals Aufnahme desselben Vorgangs, nun aber in Gestalt der amerikanischen Flagge auf der ostasiatischen Insel Iwo Jima. Beides Beispiele dafür, dass Fotografien mitunter eine regelrecht geschichtsdeutende, ja geschichtssetzende Macht zukommt. Beginnen wir mit dem ersten Rundgang durch die Fotografiegeschichte, 13 Arten, das Reale zu beschreiben. Die erste Art möchte ich gerne das Simulacrum nennen. Im Rückblick lässt sich die eigentümliche Revolution im Regime der Bilder, zu der es durch die Fotografie kam, also um 1840 oder zwischen 1830 und 1840, wiederum nur noch über Bilder und das gleich im doppelten Wortsinn bestimmen. Einerseits sind es die frühen Fotografien, die mit ihren Motiven und Kompositionen, Ausschnitten und Experimenten einen Bildraum eröffnen. Andererseits aber auch ihre Beschreibungen, die sich wiederum in Metaphern in Bilder kleiden, um das in Worte fassen zu können, was sich erst einmal den bekannten Kategorien entzog. Sie müssen sich das so vorstellen, dass die Betrachter, die ersten Daguerreotypien anschauten, gar nicht wussten, womit sie es zu tun hatten. Das waren Bilder, die kamen in den Regimen ihrer Betrachtung gar nicht vor. Waren das Lithografien, Holz- oder Stahlstiche, war das gemalt? Also man wusste gar nicht, was es war. Ich habe Ihnen hier ein Bild mitgebracht von Talbot aus dem Pencil of Nature, Zeichenschrift der Natur, die Tafel 10, also eines der ersten Bücher, das mit Fotografien illustriert ist. Die wurden seinerzeit da hineingeklebt. Ich gehe noch mal eins weiter. Der Bildtyp vielleicht, dem die Fotografie am ähnlichsten kam, waren sogenannte Naturselbstdrucke. Sie sehen hier eine Seite mit Algen. Davon gab es ganze Serien. Das ging sogar so weit, dass man eine Fledermaus so konservierte. Die ragte dann ein bisschen aus dem Bild heraus. Also wenn Sie mal einen Naturselbstdruck sehen, es ist ein ganz drolliges Phänomen, weil es ist ein Bild, das auch zur gleichen Zeit taktil funktioniert. Sie können es auch berühren. Es ist, als ob der Gegenstand dort in das Papier eingelassen wäre. Wenn man die frühen Texte wieder aufnimmt und wieder liest, so fällt der Metaphernreichtum, mit dem diese Bilder beschrieben werden oder mit dem auch dieser Konnex zwischen Bild und Realität beschrieben werden soll, ins Auge. So ist zum Beispiel die Rede davon von Fäden, die ins Bild hinübergewandert sind oder vom Himmel gefallene Abdrücke oder von Lichtzeichnungen oder aber von Produkten eben dieses Zeichenstifts der Natur. Ich möchte daher diese erste Art, das Reale zu beschreiben, Simulacrum nennen. Fotografien sind, so will es eine Rezension aus dem Jahre 1839, also aus der Frühzeit der Fotografie, die Natur und der Gegenstand selbst, soweit es im Bilde eben möglich ist. Und wenn es dann um die Bilder und ihre Gegenstände geht, so finden sich die Metaphern mit ihrer Beschreibung hier auch in bildlicher Form wieder. Ich gehe nochmal zurück zum Heuschober von Talbot. Der Heuschober, der sich in Pencil of Nature findet, ist ihm, also Talbot, ein Beleg dafür. Sie können es auch unten im Text ein bisschen lesen, aber das Heu taucht als Gegenstand immer wieder auf, dass die Strohhalme eben als Lichtfäden ins Bild gewandert und dort identifizierbar geworden sind. Die Betrachter nehmen daher Lupen zur Hand. Das ist auch ein Job aus der frühen Fotografietheorie, weil man so fasziniert war von dem Detailreichtum, dass man Lupen zur Hand nahm, um dann diese Bilder Halm für Halm zu entdecken, zu bewundern und im Staunen im Bild das zu entdecken, was man zwar bereits kannte, aber trotzdem eigentümlich unbekannt geblieben war. Das Reale, so könnte man sagen, als bildliches Simulacrum. Doch mitunter entdecken die Betrachter in den Bildern nicht nur sichtbare Spuren des Realen, sondern einen anderen Typ von Spuren. Indizien, die im Feld des Sichtbaren Hinweise hinterlassen haben. Auch da habe ich Ihnen ein, wie ich finde, wunderbares Beispiel mitgebracht. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen. Diese Bilder stammen aus dem späten 19. Jahrhundert, genauer gesagt von Sir Arthur Conan Doyle, der Ihnen bekannt ist über die Sherlock-Holmes-Romane. Und, das, was Sie vielleicht nicht wissen, der auch bekennender Spiritist war. Interessant an den Fotografien, die wir hier sehen, ist nun, dass sie aus seinem späten Buch Coming of the Fairies stammen, in dem seine eigene, in vieler Hinsicht, Sherlock Holmes Spurensuche in seinen Romanen und Erzählungen gleicht. Nur wird sie eben hier auf die Elfenfotografie, denn das, was Sie da sehen, also hier auf der linken Seite, da und hier, da im Gebüsch, sollen eben Elfen sein. Wird sie übertragen. Gezeigt werden soll, dass es diese Elfen eben wirklich gegeben hat, dass es mit anderen Worten Elfen überhaupt gibt und das eben nicht nur im imaginierten Buchraum von Tolkiens Herr der Ringe, sondern im Wiesenstück um die Ecke, denn dort hatte Conan Doyle oder genauer gesagt zwei kleine Mädchen sie entdeckt. Conan Doyle rekonstruiert in seinem Buch nun gewissermaßen die epistemischen Grundbedingungen der Fotografie als Beweis, als Indiz und weiß, dass er das besonders sorgfältig tun muss, da es Elfen eben außerhalb Islands, wenn Sie mal in Island waren, da glaubt man an Elfen und baut sogar so Kurven in die Straßen hinein, wenn man annimmt, dass da ein Troll oder eine Elfe wohnt. Aber außerhalb von Islands kann man ihn zumindest nicht annehmen, dass sie zu den allgemein anerkannten Lebewesen gehören. Die Fotografie ist dahingehend ein besonderes Indiz, da es als Beleg der Existenz des Es ist so gewesen gilt, aber eben auch noch mit weiteren Belegen unterfüttert werden muss, um überhaupt aussagekräftig zu sein. Es funktioniert ähnlich wie Indizien aus Sherlock Holmes Erzählungen, die erst eben durch eine systematische Vernetzung ihre Beweiskraft erhalten. Die Fotografie und auch jene der Elfen, die Sie hier sehen, ist ein Indiz, das Indizien bildlich sichert, aber eben noch zum Sprechen gebracht werden muss. Ein keineswegs selbstverständliches Beweismittel und so hat es auch im 19. Jahrhundert überaus lange gedauert, bis die Fotografie überhaupt als Indiz in Indizienprozessen zugelassen wurde. Ich kann Ihnen natürlich verraten, dass diese Elfen ein Fake sind, aber das wissen Sie ja selber. Sie sind ausgeschnitten und hineingeklebt. Ja, da ist noch eine schöne Elfe. So, in der Geschichte der Fotografie findet sich jedoch auch ein grundlegender Zweifel an der Beweiskraft der Fotografie. Eine der kanonischen und von Walter Benjamin bis Alexander Kluge immer wieder zitierten Texte stammt von Bertolt Brecht und ist kaum mehr als 5 Zeilen lang, findet sich dann aber auch in etwas veränderter Form im Drei-Groschen-Prozess. In der Kurzform ist dieser Text überschrieben mit "durch Fotografie keine Einsicht" und ich zitiere Brecht. Die Fotografie ist die Möglichkeit der Wiedergabe, die den Zusammenhang wegschminkt. Der Marxist Sternberg führt aus, dass aus der gewissenhaften Fotografie einer Fordschen Fabrik keinerlei Ansicht über diese Fabrik gewonnen werden kann. Die Fotografie zeige eben nur, so könnte man sagen, eine Ansicht des Dargestellten, ermögliche aber keine Einsicht in das, worum es eben wirklich gehe, nämlich in ökonomisch-politische, soziale Zusammenhänge. Also wenn Sie eine Fabrik sehen, wissen Sie nichts, ob es sich beispielsweise um einen multinationalen Konzern handelt, wie die Arbeitslosenquote dort sind, wie die Arbeitsbedingungen dort sind und so weiter und so weiter. Sie haben einfach nur eine Ansicht. Diese Zusammenhänge können, so will es die Theorie der Praxis der Theorie, die dann im Drei-Groschen-Prozess im Übrigen auch umgesetzt wird, mithilfe der Montage dargestellt werden. Ich habe Ihnen hier eine Montage von John Hartfield aus der Arbeiter Illustrierten Zeitung mitgebracht, oder genauer einen Ausstellungsbericht über eine Hartfield-Ausstellung, die dann in der Arbeiter Illustrierten Zeitung abgedruckt wurde. Der Montage geht es dabei durchaus in einem Sinne à la Eisenstein um Erkenntnisprozesse des Betrachters. Okay, eine weitere Art, das Reale zu beschreiben, auch hier ein Beispiel, ist die Fotografie als soziale Praxis zu verstehen. Das ist vielleicht am eindringlichsten in Antonionis Film Blow Up vorgeführt worden, der sich an der Kritik der Fotografie als Index und Indiz gleichermaßen abarbeitet, indem er die Spielregeln als soziales Zeichenhandeln und Zeichendeuten durchdekliniert, um am Ende das Funktionieren von Regeln am Beispiel eines Tennismatches vorzuführen, bei dem Pantomimen ohne sichtbaren Ball spielen, man diesen aber als Zuschauer, Betrachter hören kann. Sie kennen vielleicht diesen Film, bei dem ein Fotograf in einem Park einfach erstmal nur, er macht erst sozialdokumentarische Aufnahmen und dann eher, um sich zu entspannen, um noch andere Aufnahmen zu machen, geht er in einen Park, fertigt eine Serie von Fotos an, vergrößert die zu Hause und entdeckt dort plötzlich eine Leiche. Geht wieder hin, die Leiche ist auch noch da, dann kommen ihm zwischendrin die Fotos abhanden und damit alle Beweiskraft, wie er es auch anderen erklären kann. Er geht dann auch zu Freunden und so weiter und so weiter. Und es gibt zwischendrin, macht er eben auch noch Fotos, Porträtfotos, Modefotos und so fort. Also wird so richtig durchdekliniert, das ganze fotografische Programm. Und am Ende dieses Films geht er eben zu diesem Tennismatch, wo die Pantomimen mit einem nicht sichtbaren Ball Tennis spielen. Er nimmt ihn, wirft ihn wieder zurück und man hört, wie der Ball aufkommt, also wie das Spiel weitergeht, aber es gibt keinen Ball. Wenn der Fotograf, so könnte man sagen, den Ball eben hörbar zurück ins Feld wirft, so ist das Zeichen dafür, dass er die Spielregeln verstanden hat und mitspielt. Also so könnte man es deuten. Ob wir das als Betrachter allerdings ebenfalls tun für diese Fotografien, steht noch dahin. Wir könnten beispielsweise auch das Gesehene als ein Modell oder aber als ein Symbol auffassen. Das sind die beiden nächsten Etappen. Das Modell. Zu dem Blow-up-Cover sollte ich Ihnen auch noch, das haben Sie vielleicht hier rechts gelesen, das ist von einem Band über Bildwissenschaften, das Cover, das vor einiger Zeit bei Finke herausgekommen ist, weil nämlich Antonioni verweigerte, dass man Filmstills aus seinem Film verwendet, musste diese Aufnahme nachgestellt werden, was natürlich noch eine weitere Drehung der Schraube darstellt. Also das sieht so aus, als sei das eine Aufnahme aus dem Antonioni-Film, ist es aber nicht. Es ist nämlich nachgestellt worden, taucht dann dort aber auf. Auch das natürlich sozusagen eine weitere Reflexion über das soziale Regelwerk und das Funktionieren von Fotografien. Das nächste ist dann das Modell, gehen wir weiter. Es ist in der Gegenwartsfotografie durchaus in Mode gekommen, nicht nur mit Fotomodellen zu arbeiten, denn das war ja bekanntlich immer in Mode, sondern mit selbst gebastelten Modellen, die dann abfotografiert werden. So arbeiten etwa konsequent Oliver Boberg oder Thomas Demand mit jeweils unterschiedlicher Zielrichtung und Umsetzung. Das ist zum Beispiel Demand, der konsequent immer bestimmte Szenen nachbaut, und zwar in Form von Papiermodellen. Die werden dann abfotografiert. Bei Demand ist es immer mit Hilfe von Papier und Karton, und deshalb kann man auch ganz gut sehen, dass es sich um einen Nachbau handelt. Bei Oliver Boberg, das ist das nächste Beispiel hier, kann man das schon ungleich schwerer tun. Aber auch das ist ein Modell. Also er sucht prototypische Orte in Städten, also so Durchgangszonen, die er dann erst fotografiert, dann aufwendig in seinem Atelier nachbaut, dann wieder fotografiert, und das ist dann das Kunstwerk. Dieses zum Beispiel. Ich weiß nicht, wo das ist, aber es könnte auch hier um die Ecke sein. Ich weiß, oder viele sind, es gibt, er bewahrt im Übrigen auch die Modelle auf. Ja, und Boberg macht es meistens mit urbanen Räumen. Auch das ist ein reines Modell, aber nur in Gestalt einer Fotografie dieses Modells. Michael Fried hat in seinem jüngst erschienenen Buch mit dem plakativen wie auch programmatischen Titel »Why Photography Matters as Art as Never Before« auch die Arbeiten von Demand anregend und pointiert im Übrigen auch interpretiert, um zu zeigen, dass die Fotografie als künstlerische Gestaltungsform, so zitiert er einen anderen Theoretiker, auf ein Commitment to establishing, since it cannot be taken for granted, the photograph as a representation zielt. Das Modell ist, so wäre also die These zuzuspitzen, deshalb als Verfahren wie Gegenstand heute, der Gegenstand der Fotografie, so beliebt, weil insbesondere die Gegenwartsfotografie Repräsentationsformen exemplarisch wie modellartig durchspielt. Die Verwendung von Fotografie in der zeitgenössischen Kunst dient einer Problematisierung von Repräsentation überhaupt, mitsamt ihren historischen Artikulationsformen, die allerdings, und das ist die Pointe hier, nicht in ein postmodernes Spiel des Anything Goes überführt werden, sondern denen es vielmehr in den durchweg klar wie streng komponierten Werken um die Herausbildung neuer Modelle auch geht. Ich komme zum nächsten Punkt, das ist das Symbol. The Lady of Shalott. Die Kunsttheorie des 19. Jahrhunderts hatte hingegen für eine Fotografie, die beanspruchte, Kunst zu sein, ein Anforderungsprofil erstellt, dem sie, nämlich die Fotografie, kaum gerecht werden konnte. Das Kunstwerk musste in starker Abbreviatur formuliert und zugleich dann auch die siebte Art jetzt des Realen benennt, Symbol sein, musste, um pars pro toto die Besprechung zu zitieren, die 1840 ein gewisser Herr Malli der Daguerreotypie widmet, die Oberfläche der Erscheinung hin zu einer angenommenen Tiefe transzendieren. Ich zitiere: Im Lichtbild offenbart sich die Natur, im Kunstwerke ein höheres Ideal. Im Lichtbilde herrscht das Gesetz, im Kunstwerke die das Gesetz selbststellende Freiheit. Das Reich der Freiheit und jenes der Notwendigkeit, das sind die beiden, die hier geschieden werden, werden scharf getrennt und mit ihnen eben auch die Kunst und die Wissenschaften. Es ist klar, in welchen Bereich die Fotografie hineingehört. Fotografien verfehlen in dieser Besprechung daher notwendigerweise das geforderte Ideal der Poesie und verbleiben in dem Prosaischen der Wirklichkeit. Andere Texte, wie eben zum Beispiel von und auch Fotografen wie Henry Peach Robinson, den Sie hier sehen, loten hingegen bereits kurz nach 1850, das ist eine Aufnahme aus den 1860er Jahren, einen möglichen Spielraum für die Fotografie im Reich der Freiheit aus. Peach Robinson stellt dabei seine Bilder dezidiert in der Tradition der bildenden Kunst und inszeniert die im Studio, im Übrigen auch aus verschiedenen Negativen. Manchmal werden die zusammengeklebt und montiert und sind genau vorher so komponiert, dass er weiß, wie er das zu tun hat. Es gibt Vorzeichnungen und so weiter und so weiter. Und Sie können hier neben dieses Bild auch diverse Bilder der präraffaelitischen Malerei stellen, die genau so funktionieren. Das ist eigentlich ein ganz bemerkenswerter Vorgang. Sein Buch Der bildliche Effekt der Fotografie, The Pictorial Effect of Photography, macht bereits im Titel deutlich, dass die künstlerische Wirkung, die hier erzielt werden soll, eben genau das Ergebnis eines kalkulierten Effekts ist. Eine auf Symbol oder auf das Ideal zielende Fotografie ist der Effekt einer ästhetischen Strategie. Und wenn auch diese nicht greift und der Fotografie schon nicht das moralische Gesetz zukommt, so doch wenigstens der gestirnte oder der bewölkte Himmel, das Reich der Bewegung oder die Verkettung aufgezeichneter Bilder. Das sind meine drei nächsten Beispiele aus dem 19. und 20. Jahrhunderts in der folgenden Reihe: der Typus, die Form und das Äquivalent. Das ist ein Bild von Galbraith, und zwar eine Analyse von Muybridge. Muybridge hatte als einer der ersten zusammen mit Marais Aufnahmen von galoppierenden Pferden gemacht, in dem verschiedene Kameras in Serie gestellt waren und so konnten dann eben Bewegungen analysiert werden. Das Interessante dabei ist, dass der Fotograf Galbraith diese Bewegungsanalyse übertragen hat auf Menschen, genauer gesagt auf Fabrikarbeiter, um Bewegungen möglichst rational und ökonomisch zu strukturieren, damit man eben nicht so viel Energie verpulverte. Das ist seine Analyse von Muybridge. Nee, das ist Francis Galton, Entschuldigung. Der hat das gemacht hat Ähnliches gemacht für die Kriminologie. Kommen wir gleich zu. So, noch ein zweites. Sander. Noch ein Sander. So, der erste ist der Versuch, eben mittels der Fotografie Typen zu isolieren und zugleich überhaupt wahrnehmbar zu machen. Also Francis Galton, von dem wir eben diese Muybridge-Geschichte gesehen haben, hat das über eine Superposition verschiedener Negative unternommen. Also der hat einfach eine ganze Reihe von Einzelpersonen fotografiert, die seiner Ansicht nach eben zu einem Typus zusammengesetzt werden konnten, hat daraus die Negative übereinander kopiert und daraus dann ein Bild erstellt. Das gibt's heute, wird heute wieder gemacht, auch mit digitaler Fotografie. Das sehen Sie auch häufiger mal im Internet. Ähnliche Strategien haben eben Muybridge, Marais oder auch Gilbreth unternommen. Sander hingegen hat einige Jahrzehnte später mit Menschen des Jahrhunderts bekanntlich versucht, ein ähnliches Unterfangen eben nicht durch Superposition oder Bilderreihen, sondern durch Reihenbildung einzelner Aufnahmen, die er dann in einzelnen Themenmappen sammelte, umzusetzen. Im Hintergrund hier bei Sander aus den 1920er und 1930er Jahren standen aber nun weniger biologische als vielmehr soziale Kategorien. Die ökonomische Zielrichtung der Experimente im 19. Jahrhundert, die man durchweg hat, schlägt um in eine Ökonomisierung des Alltags, die dann in den Physiognomien der Betrachter, den Physiognomien der Porträtierten dann auch sichtbar werden sollte. Ich komme zum nächsten, auch aus der Zeit der neuen Sachlichkeit, die Form. Albert Renger-Patsch, Die Welt ist schön, der Band von 1928. Das ist die Umschlagvignette. Renger-Patsch, der mit Sander und Bloßfeld eben zum Dreigestirn zu den wichtigsten Fotografen der neuen Sachlichkeit zählte, kritisierte sogar noch in den 1960er Jahren Sanders Typentheorie und wollte auch verhindern, dass er den Preis der Deutschen Gesellschaft für Fotografie erhielt, den er im Übrigen ein Jahr vorher bekommen hatte. Anders als Sander geht es nämlich Renger und ging es Renger immer um eine eigentümliche Vermittlung von Kultur und Natur über das Medium der Fotografie, genauer um die Visualisierung von Formen, die in natürlichen und kulturellen Ordnungen gleichermaßen wahrgenommen werden können, zugleich aber programmatisch an der Oberfläche des Sichtbaren verbleiben. Also er hat versucht, Formen zu isolieren, bei natürlichen Gegenständen, aber auch bei kulturellen Gegenständen. Programmatisch sieht man das hier, das ist die Umschlagvignette von Die Welt ist schön, wo man auf der linken Seite einen Telegrafenmast und auf der rechten Seite eine Agave hat, die eben in formaler Entsprechung hier nebeneinander stehen. Was dann folgt, ist eben ein formal geordneter Mikrokosmos, der dann von der Natur bis zur Industrie und am Ende bis zu dem Schlussbild der betenden Hände die Welt der Erscheinung eben nach formalen Entsprechungen durchforstet und arrangiert. Ich komme zur nächsten. Es geht jetzt alles relativ schnell. Auch wenn Alfred Stieglitz etwa zwei Jahrzehnte vorher eine umfangreiche Serie von Fotografien mit den gemeinsamen Titel Equivalence, also Äquivalente, gab, verfolgte er doch ein ganz anderes Programm als Renger, aber auch ein anderes Programm als das einer Symbolisierungsstrategie. Bei den Aufnahmen der Equivalence, also der Äquivalente, ging es nämlich immer um Wolken. Er hat ausschließlich Wolkenfotografien gemacht und davon mehrere hundert. Zu Beginn noch, wie man hier noch leicht sieht, mit einem Horizontrand, später dann welche ohne jeden Horizont, wo man die reinen Wolken hat, wie hier. Die hat er auch dann unterschiedlich gehängt. Die konnte man drehen und wenden, wie man wollte. Die hatten alle das gleiche Format. Und ihm ging es darum, aber die Fotografie zu zeigen, wie die Fotografie wirklich ist. Also das war, hier hat man es zu tun mit einem Äquivalent, also was er als Äquivalent versteht, ist der Versuch, eine absolute Fotografie zu erzeugen, bei der man als Fotograf und als Betrachter den Gegenstand erst überhaupt zu strukturieren hat. Das ist der Weg hin zur Abstraktion. Der Realitätsbezug ist gegeben durch die Aufnahme der Wolken zur gleichen Zeit, aber auch in eine Abstraktion überführt. Ich komme zum nächsten, das Amorphe. Das ist eine Aufnahme von Brassailles, eine Serie von Brassailles, von Gegenständen, die er in der Pariser Metro gefunden hat. Ich zeige Ihnen nochmal einen, da kann man das besser sehen. Die surrealistische Fotografie hat in anderer Weise, so könnte man sagen, diese eigentümliche fotografische Verwandlung der Wirklichkeit in fotografische Repräsentation, also oder in wahre Halluzination, wie das Ten formuliert hat, umgesetzt. Programmatisch geschieht das beispielsweise in diesen Aufnahmen von Brassailles, wo die er spontane Plastiken genannt hat. Hier suspendiert der Versuch, das Reale als das Amorphe, als Ungestalte in den Blick zu nehmen, die Unterscheidung der Form und auch des Informellen, um in Gestalt einer fotografischen Écriture-Automatique von Wirklichkeitsfragmenten, Zufallsfunden oder als exemplarische Visualisierung von alltäglichen Dingen, ja von Gegenständen, die in Form geronnen sind, aber zur gleichen Zeit nicht mehr sind als Überreste der Kultur. Und diese dienen dazu, der Einbildungskraft eine Matrix zu liefern, mithilfe derer die Einbildungskraft die kulturellen Kodierungsformen einklammern konnte, um dann die Welt mit anderen Augen zu sehen. Dieses Verfahren mittels der Fotografie, die Alltagswahrnehmung nicht nur einzuklammern, sondern nachgerade zu suspendieren oder zu überbieten, ist auch die epistemische Grundannahme zweier weiterer Arten, das Reale zu beschreiben. Man könnte diese auf die Formeln des Mehrsehens und des Objektivs bringen. Das sind zur gleichen Zeit auch die letzten, die ich Ihnen hier im ersten Teil mitgebracht habe. Das ist eine Mondaufnahme. Die erste der beiden, das Mehrsehen, hat der französische Astronom Jules Janssen auf den schönen wie trefflichen Begriff der Fotografie als die wahre Retina des Wissenschaftlers gebracht. Ihm ging es, also Janssen, vor allem um sehr langsame astronomische Bewegungen, die man eben mit dem Auge sehr schlecht beobachten konnte, wie zum Beispiel den Venusdurchgang, einen Venusdurchgang im 19. Jahrhundert, der dann mithilfe der Fotografie überhaupt erst aufgezeichnet werden konnte. Doch Gleiches gilt natürlich auch für schnelle Bewegungsabläufe, wenn Sie an die Pferdeaufnahmen denken, die Sie vorhin schon gesehen haben. In beiden Reichen der Bewegung, der langsamen wie auch der sehr schnellen, eröffnet die Fotografie die Möglichkeit, durch die Verkettung einzelner Aufnahmen Regeln von Bewegungsabläufen überhaupt erst sichtbar zu machen. So war hier auch die Vorstellung. Das langsame Wachsen einer Pflanze oder die Bewegung eines Sterns, Planeten oder Meteors kann sie ebenso aufzeichnen wie das Auftreffen eines Tropfens auf die Wasseroberfläche oder das Fliegen eines abgeschossenen Projektils. Dieses Mehrsehen der Fotografie produziert eben auch Serien von Bildern, deren Logik der Verkettung herauspräpariert werden soll. Die wurden dann einfach in Algorithmen überführt. Theoretische Annahme dieses Mehrsehens ist daher die Annahme, dass die Gesetze der Natur eben immer auch Bewegungsgesetze sind und sich das Geheimnis des Lebens als Algorithmus der Oberfläche darstellen lässt. Ich komme zu dem letzten Teil. Das sind zwei Aufnahmen von Moholy-Nagy. Auch wenn es der Avantgarde-Fotografie in vieler Hinsicht ebenfalls um Abstraktion und sogar um ein Mehrsehen geht, so ist die eine solche Logik ganz fremd. Die Theorien des neuen Sehens aus den 1920er und 1930er Jahren gehen, wenn man die pointiertesten Positionen wie etwa Rodchenko oder Moholy-Nagy nimmt, von der Annahme aus, dass das Objektiv der Kamera auch eine objektive Sehform darstelle, die die Entstellung der Wirklichkeit durch die Tradition zurücknehmen könne. Also das ist immer die Rede davon, dass man einen Schleier über den Augen hat, den die Tradition darüber gelegt hat und mit Hilfe der Fotografie kann der weggerissen werden. Die neuen Blickwinkel, also starke Unter- oder Aufsichten, sind daher nur die Probe aufs Exempel einer Absetzung von traditionellen Wahrnehmungsformen oder, so etwa Moholy-Nagy programmatisch, und ich zitiere, die objektive Fotografie soll uns sehen lernen. Wir wollen nicht das Objektiv der Unzulänglichkeit unseres Seh- und Erkenntnisvermögens unterordnen, sondern es soll uns gerade helfen, unsere Augen aufzuschließen. Diese Etappen einer Geschichte der Fotografie als verschiedene Verfahren, das Reale zu beschreiben, das sind jeweils sehr unterschiedliche, können, so hoffe ich, als historische Prolegomena einer detaillierteren Betrachtung zweier Bilder dienen, die in vielem an diese Positionen anschließen. Auch sie, nämlich die Aufnahmen von Chaldey und Rosenthal, beanspruchen, das Reale zu beschreiben, geraten dabei aber in erhebliche Schwierigkeiten. Ich muss gerade kurz die Präsentation wechseln, weil mein Speicherstick vorher die nicht, der ist zu klein, deswegen muss ich sie teilen. Gut. Von Jewgeni Chaldej stammt eine der fotografischen Ikonen des 20. Jahrhunderts, eines jener Bilder, die zum kollektiven Bildgedächtnis gehören. Das ist dieses Bild, das Sie hier sehen. Es ist eines der wenigen Bilder, das Sie wahrscheinlich alle kennen und das in keiner Anthologie fehlen darf. Und eines jener Bilder, die dann in vielen weiteren Variationen, auch in anderer Form und anderen Kontexten wieder erscheinen. Und Chaldejs Bild ist noch dazu eine jener Fotografien, die eben Geschichte in Bilder gefasst haben. Ein bildsetzender Akt in der Geschichte des 20. Jahrhunderts, ein Foto, das, so Horst Bredekamp, der vorhin bereits zitiert wurde, im öffentlichen Bewusstsein der Siegernation Osteuropas wie kein zweites Motiv das Ende des Krieges besiegelte. In dieser Fotografie meinen wir, ein Bild eines historischen Ereignisses zu sehen, das als Ereignis über den Moment im Jahre 1945 hinauswirkt und zu einem pikturalen Merkzeichen des Endes des Dritten Reichs und des Triumphes der Sowjetunion wird. Als solches wurde es im Übrigen auch vielfältig genutzt. Es erschien als Poster, auf Plakaten und in Propagandaschriften, in Schulbüchern und auf Buchumschlägen, in historischen Bildbänden und nicht zuletzt eben auch in Galerien. Es tauchte zudem in verschiedenen Fassungen auf, mal mit großer, mal mit kleiner Flagge, die mal mehr oder weniger wehnte und mitunter sogar rot eingefärbt wurde, wenn es suggestiver wirken sollte. Ich habe Ihnen ein paar dieser Aufnahmen mitgebracht. Hier beispielsweise als Briefmarke für den 50. Jahre zum 25. Jahrestag der Befreiung vom Faschismus. Das ist das mit etwas wehenderer Fahne, Flagge. Hier haben Sie den Vergleich. Das ist die rote Flagge. Ja. Ähnlich wie Kappas Foto Falling Soldier, das Sie bestimmt alle kennen, ist Chaldejs Reichstagsbild ein Emblem des Jahrhunderts, ein Foto, das im doppelten Wortsinn eben Geschichte gemacht hat. Aber auch für dieses Foto gilt, wie für die meisten Fotos dieses Typs, dass es in Zweifel gezogen wurde, dass vermutet wurde, dass das, was es auszeichnet, nämlich einen besonderen Augenblick aufgezeichnet zu haben, und das ist es ja fraglos, nicht das Ergebnis des Zusammentreffens von historischer Kontingenz und fotografischem Gestaltungswillen, sondern das einer bewusst eingesetzten Inszenierungsstrategie sei. Die Entstehung der Aufnahme ist vergleichsweise gut dokumentiert. Chaldej berichtet, und ich zitiere, als der Krieg begann, sprachen alle vom Reichstag. Es war am frühen Morgen des 2. Mai 1945. Ich betrat das Reichstagsgebäude. Überall war schrecklicher Lärm. Ein junger, sympathischer Soldat kam auf mich zu. Ich hatte eine rote Flagge in der Hand. Er sagte, Leutnant, lass uns mit der Fahne aufs Dach klettern. Deswegen bin ich ja hier. Wir waren endlich oben. Der Reichstag brannte. Er meinte, wir wollen auf die Kuppel klettern. Nein, sagte ich, da werden wir geräuchert und verbrennen. Na, dann versuchen wir es hier. Wir fanden eine lange Stange. Ich suchte nach Kompositionsmöglichkeiten. Es sollte auch etwas von Berlin zu sehen sein. Ich habe einen ganzen Film verknipst, 36 Bilder, und bin in der Nacht zum 3. Mai nach Moskau geflogen und das Bild ist sofort veröffentlicht worden. Chaldej schildert hier die Entstehung des Bildes bereits als dezidierte Komposition. Allerdings geht seine eigene fotografische Inszenierung noch weit über diese hinaus. Als erstes nämlich, und das ist dieses Bild, was Sie eben schon gesehen haben, retuschierte er am Handgelenk des Soldaten eine Armbanduhr, die er erbeutet hatte. Also dieser Fotograf hier hat zwei Armbanduhren, von denen mindestens eine Beute war. Das sollte natürlich auf einem solchen Foto nicht dargestellt werden, wurde deshalb auch retuschiert. Weiterhin brannte Berlin zu diesem Zeitpunkt nicht mehr, zumindest nicht um den Reichstag herum. Chaldej verwendete daher ein zweites, früher aufgenommenes Negativ, um den dramatischen Effekt der gehissten Flagge vor einer brennenden Stadtlandschaft zu erzielen. Auch das kann man rekonstruieren, weil das ist, überliefert ist. Das ist das Originalfoto ohne brennenden Hintergrund. Das ist der brennende Hintergrund. Ich gehe nochmal zurück, damit Sie sehen, was dann daraus wird. Da sind beide zusammengenommen. Da brennt es sogar noch ein bisschen mehr. Es raucht mehr, pardon. Das ist das Originalfoto, das ist der Hintergrund. Und schließlich ist selbst der Zeitpunkt der Aufnahme eine Form der Inszenierung, da der Reichstag nämlich bereits am 30. April gestürmt wurde, eine Aufnahme zu diesem Zeitpunkt allerdings zu gefährlich gewesen wäre. Aber auch eine Flagge wurde bereits vor dem 2. Mai gehisst, da nämlich alles versucht wurde, dies noch am 1. Mai, dem Tag der Arbeit, zu bewerkstelligen. Nur nahm Khaldei eben diese Flagge nicht auf, sondern brachte eben erst 3 Tage später seine eigene mit. Diese Flagge wurde zwar zur fotografischen Ikone, nicht aber zur Reliquie. Im Zentralmuseum der sowjetischen Streitkräfte in Moskau wird heute eine Flagge aufbewahrt, die angeblich auf dem Reichstag gehisst wurde, aber weder derjenigen Khaldeis noch auch anderer Fotografen, die ein ähnliches Motiv aufnahmen, davon gibt es nämlich einige, entspricht. Von der Flagge Khaldeis existiert heute eben nur noch die fotografische Bildspur. Betrachtet man diese Spuren der Inszenierung, die zum Teil auch noch auf dem später verwendeten Abzug erkennbar sind, beziehungsweise auch durch verschieden publizierte Fassungen des Bildes auch noch unterstrichen werden, so nimmt es kaum Wunder, dass sich jahrzehntelang das Gerücht hielt, das Foto sei eben nicht nur gestellt, komponiert und inszeniert, sondern in toto montiert. Wenn Khaldei diese Frage gestellt wurde, so pflegte er zu antworten, es ist ein gutes Foto und historisch bedeutend. Nächste Frage bitte. Das klingt nach einer flapsigen und etwas saloppen Antwort und ist doch bei genauerem Hinsehen keineswegs so abwegig, wie es den Anschein haben mag. Denn zum einen ist es, wie nicht zuletzt seine Erfolgsgeschichte zeigt, ja fraglos ein gutes Foto und zum anderen, auch historisch bedeutend, wurde es ja doch zu einem regelrechten Emblem seiner Zeit. Doch was ist überhaupt das Problem? Was ist an einer inszenierten Fotografie verwerflich? Das erste Problem lässt sich an der Geschichte des Bildes bzw. an den Geschichten, die durch das Bild produziert wurden, illustrieren. An der Aufnahme Khaldeis waren 3 Soldaten beteiligt, die später von Stalin zu Helden der Sowjetunion erklärt wurden. Das ist dahingehend durchaus bemerkenswert, da es sich ja nicht um das erste Hissen der Flagge auf dem Reichstag gehandelt hat, sondern eben nur um das, das dann später Bildgeschichte machte. Doch damit nicht genug. Historiker fanden heraus, dass es sich seinerzeit in Berlin um andere Soldaten gehandelt haben musste, als die, die später ausgezeichnet wurden. Khaldei selbst hat gegen Ende seines Lebens erklärt, wie es dazu kam. Stalin entschied sich aus einer langen Liste, die er vorliegen hatte, genau für diese Gruppe, weil der erste, und ich zitiere Khaldei, Rotarmist, der die Flagge hisste, ein Georgier sein musste, eben genau wie Stalin. Die Auszeichnung war also ebenso konstruiert wie die Fotografie. Die historische Authentizität, die wir bei der Fotografie wie auch bei der Auszeichnung gemeinhin unterstellen und deren Wirkmächtigkeit Stalin seinerseits ausnutzte, ist eben nur eine Konstruktion. Das Problem, das die Kritiker mit der Aufnahme haben, ist, dass der Fotografie eine Form der unbestechlichen Augenzeugenschaft zugewiesen wird, eine implizite wie explizite Historizität, die dieser eben nicht zukommt oder genauer, die diese bewusst inszeniert, indem sie gerade eben diese Erwartungshaltung ausnutzt. Die Fotografie ist eine Art Realfiktion, die in eigentümlicher Weise Anteil an der Geschichte hat, ja ihrerseits, wie wir es an diesem Beispiel sehen, eben auch sogar Geschichte machen kann. Diese besondere Wirkung der Fotografie möchte ich historische Performance nennen. Fotografien sind performative Akte, die eine Wirkung weit über den reinen Akt der Aufnahme hinaus entfalten können, wie wir hier bei Khaldei sehen. Sie können mitunter zu regelrechten historischen Performativen werden, die eben nicht nur Geschichte in Bilder bannen, sondern mit Geschichte Bilder erzeugen. Um zu resümieren, das Problem, das Khaldeis Fotografie aufwirft, ist, dass sie über Performance eine Geschichte erzeugt, die mit dem historischen Index des Bildes in Konflikt gerät. Das Bild der Geschichte steht im Widerspruch zur Geschichte des Bildes. Diese Wirkmächtigkeit dieses Bildes kann man auch ganz schön sehen bei verschiedenen Emblemen des 20. Jahrhunderts. Ich lasse eins mal hier stehen, wo immer auch das Khaldei-Bild nicht fehlen darf. Diese Konstruktion ist seinerseits, und das ist das zweite Problem, das Ergebnis einer bewussten Wahl des Gegenstandes und seiner semantischen Aufladung. Khaldei wählte den Reichstag und eben nicht den Führerbunker oder das Brandenburger Tor als Gegenstand, weil er eben für Stalin eine besondere Bedeutung hatte. Daher hatten weitere motivisch verwandte Aufnahmen, die zur gleichen Zeit entstanden, wie zum Beispiel auf dem auf dem Flughafen Tempelhof auch nicht die Resonanz von Chaldeis Bild. Das mag auch mit dem Reichstagsbrand früher zusammenhängen, aber eben auch mit jener besonderen Bedeutung, die Stalin Berlin und eben insbesondere dem Reichstag zuwies und die man auch sehen kann in einem Film, nämlich The Fall of Berlin, der von Stalin überwacht wurde, dessen Produktion von Stalin überwacht wurde, wo auch der Reichstag an einer zentralen Stelle erscheint und Stalin dann sogar direkt nach Berlin eingeflogen wird. In der Masse dort der Leute, die ihm zujubeln, finden sich im Übrigen auch Befreite aus den Konzentrationslagern, die um ein weiteres Beispiel für Fiktionen dieses Typs. Auch hier ist eben diese Inszeniertheit oder Konstruiertheit der Szene offenkundig. Doch zurück zu Chaldei. Wenn nun Chaldei seine eigene Geschichte des Bildes resümiert, als der Krieg begann, sprachen alle vom Reichstag, so markiert er eben den Anfang einer Geschichte, die mit seinem Bild zum Abschluss gebracht werden soll. Der Reichstag is the place to be, ist derjenige Ort, der den Kreis schließt und die Geschichte rundet, ist ein symbolisch besetzter Ort, der Teil einer historischen Narrative ist, die Geschichte eben erzählbar machen soll, und zwar keineswegs in neutraler Weise, sondern in Gestalt einer historischen Semantik, die historische Kontingenz in Sinn verwandelt, in einen Sinn, der sowohl für das Individuum als auch für die Gesellschaft, ja sogar in totalitären Regimen wie im Falle des Stalinismus, für die Weltgeschichte insgesamt Gültigkeit beansprucht. Nicht nur der Zeitpunkt der 1945 weist über sich hinaus, sondern auch der Ort und ist daher weit mehr als ein historisch bedeutsames oder militärstrategisch relevantes Gebäude. Die rote Flagge auf dem Reichstag ist dahingehend ein epochales Bild, dass es eine historische Zäsur, das Ende eines Zeitalters, einer Epoche markiert und das proklamierte tausendjährige Reich zum Abschluss bringt. Diesen zweiten Aspekt kann man auf den Begriff der Fotografie als historisches Narrativ bringen. Fotografien sind Semantisierungs- wie Deutungsformen von Geschichte, indem sie bestehende Deutungsmuster in der Wahl des Gegenstands, der Komposition des Bildes oder auch anderen Dingen aufnehmen, an diese anknüpfen und sie in bildliche Abbreviaturen übersetzen. Das Problem, das sich nun präziser fassen lässt, ist, dass Chaldeis Fotografie bereits im Moment der Aufnahme 1945 durch das historische Narrativ überdeterminiert ist und eben nicht nur auf den Augenblick, sondern eben auf die Deutung einer Epoche zielt. Es ist als Momentaufnahme bereits eine historische Abbreviatur. Das dritte Problem des Bildes ist, dass ein Bild Teil einer Bildgeschichte ist, an vorhandene Bilder anschließt und mitunter eben auch viele weitere Bilder produziert. Eine fotografische Ikone, ein Schlüsselbild dieses Typs, wird zu einem regelrechten bildgebenden Verfahren, zu einer Art Matrix, die permanent eben neue Bilder hervorbringt. So steht Chaldeis Aufnahme beispielsweise bereits in der Tradition von Joe Rosenthals Fotografie der Flaggenhissung von Iwo Jima, die jüngst in Clint Eastwoods Film Flags of Our Fathers, über den ich gleich sprechen werde, ihre filmische Fortsetzung fand. Ich gucke gerade mal, ob ich das als nächstes habe. Ja, das ist dieses. Kommen wir gleich aber noch drauf zurück. Die Fotografie Rosenthals, wie auch jene Chaldeis, reichert sich mit einer Bildgeschichte an, die von ihr nicht mehr abzulösen ist und die den ursprünglichen historischen Kontext allmählich mit immer neuen bildgewordenen Sedimenten, so könnte man sagen, überlagert. Diesen dritten Aspekt möchte ich ikonografische Matrix nennen. Fotografien können eben nicht nur weitere Fotografien, sondern auch andere künstlerische Formen hervorbringen, in den Alltag einsickern, Teil von Erzählungen werden und so weiter und so weiter. Das sehen wir gleich sehr schön am Eastwood-Film. Wenn man das Problem, das also Chaldeis Fotografie aufwirft, präziser zu fassen versucht, so könnte man es auf eine weitere Formel bringen, nämlich die, dass der historische Augenblick zur ikonografischen Regel wird. Ein viertes Problem ist die eigentümliche Tatsache, dass Chaldeis Bild in höchst unterschiedlichen Kontexten erscheint und eben in vielfältiger Art und Weise Karriere gemacht hat. Während es eben zu Beginn noch im Kontext der Pressefotografie stand und hier auch ausgiebig verwendet wurde, vielfach abgedruckt wurde und dann später auch für die politische Propaganda genutzt wurde, gilt das heute eben nicht mehr. Mittlerweile ist Hal Days Bild vom Kunstmarkt entdeckt worden und erzielt hier Höchstpreise. Eine Mappe mit Vintage Prints wurde 2007 etwa bei Sotheby's für 150.000 Euro versteigert. Interessant an dieser Aufnahme, an dieser Verschiebung ist, dass durch die Fotografiegeschichte eine Art epistemologischer oder ästhetischer Riss geht, der just eben auf dieser Unterscheidung zwischen Inszenierung und Dokument, zwischen künstlerischer und dokumentarischer Fotografie unterschied oder beharrte und eben Fotografie von Kunst trennte, nur eben mit umgekehrten Vorzeichen. Mit anderen Worten, was Hal Day pars pro toto eben genau für Fotografien dieses Typs vorgeworfen wurde, ist, was im 19. Jahrhundert und selbst zu Beginn des 20. Jahrhunderts Fotografen von Künstlern trennte. Die durften eben nicht inszenieren. Das ist genau der Punkt, um den es hier geht. Aber jetzt ist diese inszenierte Fotografie, auch die Fotografie, die eine sozialdokumentarische ist, verwandelt sich in Kunst. Während eben die einen kontingente Phänomene auf die fotografische Platte banden, verwandelten die anderen eben diese in formale Kompositionen, die je nach Deutung und metaphysischer Tragweite der ästhetischen Theorie, eben wie auch bereits vorhin am Beispiel des Symbols gesehen, Oberfläche in Tiefe, Kontingenz in Notwendigkeit, Bilder in Symbole oder eben Urbilder oder schlicht Passivität in Aktivität übersetzten. Für die künstlerische Fotografie wurde gerade jene Bildinszenierung eben gefordert, die bei Hal Day mehr oder weniger empört abgelehnt wird. Das ist der Punkt, auf den ich hier hinaus will. Diesen Aspekt, diesen vierten und letzten Aspekt, könnte man auf den Begriff einer epistemologischen Varianz der Fotografie bringen. Je nach dem epistemischen Feld, in dem die Fotografie Verwendung findet, gelten eben unterschiedliche Regeln der Rezeption, aber auch eben der Produktion. Das Problem, das sich mit Hal Days Reichstagsbild und seiner Geschichte stellt, dass es gerade durch seine multiplen Verwertungs- und Verwendungskontexte offenlegt, dass die Rezeption von Fotografien abhängig von ihren Verwendungskontexten ist, dass mit anderen Worten für wissenschaftliche oder sozialdokumentarische Fotografien andere Regeln gelten als für künstlerische oder solche, die in der Werbung, der Umschlaggestaltung oder anderen Bereichen der angewandten Kunst benutzt werden. Das ist genau die Einsatzstelle von Clint Eastwoods Film Flags of Our Fathers, bei dem es nur um eine einzige Fotografie mit außerordentlich komplizierten Effekten geht. Gewissermaßen ein Film über eine Fotografie, über die Geschichte einer Fotografie und die Geschichten, die diese eine Fotografie produziert hat. Eastwoods Film ist mit anderen Worten eine filmische Reflexion über die Fotografie als Reflexionsmedium, und zwar anhand eines Beispiels, das eben im Film Hal Days Reichstagsbild ähnelt. Wir hatten sie eben ja schon einmal, da ist sie. Aufgenommen hat sie der amerikanische Fotograf von Associated Press, Joe Rosenthal, am 23. Februar 1945 auf dem Vulkan Suribachi, der höchsten Erhebung der kleinen, aber strategisch wichtigen Insel Iwo Jima, um die gegen Ende des Zweiten Weltkriegs ein erbitterter Kampf geführt wurde, der knapp 7.000 amerikanischen und 21.000 japanischen Soldaten das Leben kostete. Auf japanischer Seite überlebten nur 216 Soldaten. Für diese Aufnahme erhielt Joe Rosenthal im gleichen Jahr noch den Pulitzerpreis. In vieler Hinsicht haben die Fotografien Hal Days und Rosenthal eine ähnliche Geschichte, und deshalb habe ich sie auch ausgewählt. In beiden Fällen handelt es sich um gestellte Aufnahmen, da Rosenthal eine zweite Flaggenhissung fotografierte, nachdem die erste Flagge abgenommen und durch eine größere und sichtbarere ersetzt wurde. In beiden Fällen wurden Flaggen zu militärhistorischen Reliquien. Anders als bei Hal Day blieben jedoch die Flaggen von Iwo Jima erhalten und befinden sich heute im National Museum of the Marine Corps. Da habe ich auch eine Aufnahme mitgebracht. Das ist die Flaggenhissung im Film von Clint Eastwood. Das ist eine zweite Aufnahme. Das ist die Originalflagge. Beide Fotografien wurden als fotografische Ikonen eben für eine historische Narrativik funktionalisiert, die das Kriegsgeschehen in eine Geschichte der Erlösung, Befreiung und des Sieges verwandeln sollte. Rosenthals Fotografie diente sogar später als Vorbild des United States Marine Corps War Memorial in Virginia. Auch da habe ich ein, das ist dieses. Auch Rosenthals Bild wurde Gegenstand einer Briefmarke, aber eben nicht der DDR, sondern der Vereinigten Staaten. Die sehen Sie hier. Auch seine Fotografie wurde in zahllosen Varianten vertrieben, in Eastwoods Film sogar als geformte Eiscreme, bei der man zwischen Frucht- und Schokosoße zu wählen hatte. Also in dem Film taucht die Fotografie immer wieder auf. Das ist 9/11, auch eine Nachstellung im Übrigen, eine Orientierung genau an dieser Vorgabe. Auch das wird eine Briefmarke. Es kann auch noch ein Kunstwerk werden und das ist die Eiscreme. Die massenhaften, also die Aufnahme wurde seinerzeit für Propagandazwecke auch genutzt. Es wurden Plakate gedruckt und vor allen Dingen, weil es darum geht, Kriegsanleihen einzutreiben, die für die Fortsetzung des Krieges eben unbedingt erforderlich waren. Die Plakate dieser Kampagne trugen den Slogan Now All Together und griffen sämtlich auf dieses Rosenthal-Bild zurück. Das sehen Sie hier. Auch Rosenthals Bild hat ähnlich wie Chaldés Reichstagsaufnahme dazu geführt, dass die fotografierten Soldaten und nicht diejenigen, die die erste Flagge gehisst haben, mit Ehrungen überhäuft wurden. Genau die gleiche Geschichte wiederholt sich auch hier. Auch Rosenthal musste sich Zeit seines Lebens den Vorwurf anhören, seine Aufnahme sei nur gestellt gewesen. Clint Eastwood geht es nun in seinem Film weniger um die historische Rekonstruktion der Aufnahme, also auf dem Suribachi, auch wenn deren Entstehung detailliert geschildert wird, sondern um ihre Rezeption oder genauer um ihre besondere geschichtssetzende Kraft oder um wiederum Horst Bredekamp zu zitieren, darum den Folgen eines Bildaktes, der Fakten schafft, indem er Bilder in die Welt setzt, nachzugehen. Daher ist auch hier der historische Einsatzpunkt die Gegenwart, genauer die Recherchen von James Bradley, einem Sohn eines der Iwo Jima-Veteranen, der seinerzeit beim Hissen der Flagge mit dabei war. Bradley, so die Rahmenerzählung des Films, versucht diese Geschichte, die in doppelter Hinsicht seine eigene Geschichte ist, zu seiner eigenen Geschichte geworden ist, nämlich als individuelle Geschichte wie auch als kollektive Geschichte, zu ergründen. Er macht sich nicht nur auf die Suche nach einem unausgesprochenen Trauma seiner eigenen Familiengeschichte, da der Vater eben nie von diesem Ereignis gesprochen hatte, das ihn seinerzeit aber eben so berühmt gemacht hatte, sondern fragt auch nach dem, was dieses Bild eben angerichtet hat, und zwar in der Familiengeschichte wie in der kollektiven, und legt damit zugleich die Konstruktionsregeln des amerikanischen Helden mit all seinen Licht- und Schattenseiten bloß. Ein Satz ist Eastwood in seinem Film so wichtig, dass er ihn gleich zweimal verwendet, und zwar im Zusammenhang einer Sequenz, in der sich einer der Protagonisten an die Aufnahme erinnert. Ich zitiere aus dem Film: An diesem Tag wurden noch viele Fotos gemacht. So heißt es, aber die wollte niemand sehen. Das ist die erste Stelle. Bei der zweiten heißt es: An diesem Tag wurden noch viele andere Fotos gemacht. Keins hat irgendetwas bewirkt. Die Fotografie Rosenthals in Iwo Jima gehörte jedoch, so erinnert er sich weiter, so sehr geht die Sequenz weiter, ähnlich der berühmten Aufnahmen aus dem Vietnamkrieg, die ich Ihnen auch mitgebracht habe. Ah, hier sind noch einige weitere Vertriebsmöglichkeiten der New York Times. Das ist der Schreibtisch des Präsidenten mit der Washington Post. Man beachte hier diese Figur oben rechts auch, wo der in der Washington Post dieses Bild nimmt. Das ist dieses berühmte Vietnam-Bild, auf das ich jetzt hier anspiele. Also die Aufnahme Rosenthals gehört wie dieses Bild und auch das nächste, das Sie alle kennen, zu jener Kategorie von Bildern, die eben über Sieg und Niederlage entscheiden und die, so heißt es im Film, fast allein die Wende brachten. Es gibt eben Bilder wie jenes aus Vietnam, die dem Grauen ein Ende setzen, und andere wie jenes aus Iwo Jima, die ihm, dem Grauen, einen Sinn geben sollen und auch so rezipiert und kalkuliert eingesetzt wurden, um genau diesen Effekt zu erzielen. Denn auch wenn kurze Zeit nach der Aufnahme auch wenn kurze Zeit nach der Aufnahme bereits drei der sechs abgebildeten Soldaten tot waren, und die Aufnahme zudem am fünften Tag der weitere 35 Tage dauernden Gefechte aufgenommen wurde und selbst ihr Ende dieser Gefechte eben nicht das Ende des Krieges bedeuteten, ist sie zur Zeichen eines Sieges, ein Bild, das Sie alle sehen wollen, oder in den Worten des Films: Wir mögen die Dinge gern nett und einfach, gut und böse, Helden und Schweinehunde, meistens sind sie aber nicht, wie wir glauben. Doch seinerzeit brauchte man, so auch der Film, eine leicht verständliche Wahrheit und verdammt wenig Worte. Man brauchte Bilder, die Geschichte machen und den Sieg eben bereits antizipierten, wie dieses. So als hätte Clint Eastwood Karl Marx gelesen, wird die Geschichte des Bildes gleich zweimal geschildert. Das eine Mal als Tragödie, das andere Mal als Farce. Nur drei der beteiligten Soldaten, von denen einer, nämlich der Indianer Ira Hayes, dem Johnny Cash später ein Lied widmete, das dann im Übrigen auch Bob Dylan coverte, von dem nur einer leugnete, dabei gewesen zu sein, um weiterhin an der Front zu kämpfen, konnten den Weg zurück in die Staaten antreten, um dort eben Teil einer gigantischen Werbekampagne für Kriegsanleihen zu werden. Die anderen waren bereits gefallen. Ironischer Höhepunkt der minutiös geplanten Tournee quer durch die Bundesstaaten ist eine Masseninszenierung, bei der sie in einem riesigen Stadion unter dem Jubel von Tausenden von Zuschauern einen grauen Berg aus Pappmaché erklimmen und die Fahne und die Flagge erneut hissen. Clint Eastwood inszeniert den Aufstieg auf den papierenden Berg als Überblendung von traumatischen Erinnerungsbildern, die dann immer wieder eingeblendet werden, und praktizierter Kameradschaft, indem sie sich wechselseitig dort hochhelfen. Wobei in der Gegenwart einer dem anderen die Hand reicht und, das ist die weitere Ironie der Geschichte, das auch erforderlich war, weil nämlich Ira Hayes zu diesem Zeitpunkt schon so betrunken war, dass er es ohne Hilfe der Kameraden gar nicht bis oben geschafft hätte. Das ist nämlich letztlich auch die Botschaft, die der Film Eastwoods auszubuchstabieren versucht. Einer kollektiven Inszenierungsstrategie, die aus Bildern Helden macht, die hier dekonstruiert wird, werden die Kameradschaft und die Familie entgegengesetzt, wo von diesen Heldentaten nicht die Rede ist, ja die Helden eben wiederum in Menschen verwandelt werden. Man stirbt nicht für das Vaterland, so der Film pathetisch programmatisch am Ende, sondern für seine Freunde und Kameraden, für den vor und für den hinter sich. Durch das Offenlegen der Inszenierungsstrategien, der Konstruktion von amerikanischen Kriegshelden mittels eines Bildes, die eben aus einer Fotografie, auf die wieder auch der Fotograf wie auch der Werbestratege eingestehen, noch nicht einmal die Gesichter auszumachen sind, das kann man hier ganz gut sehen, also die aus einer Fotografie historische Symbole macht, die fortwährend den Symbolisierungsakt wiederholen müssen, indem sie fast wie und täglich grüßt das Murmeltier, das kennen Sie vielleicht, Tag ein, Tag aus aufs Neue die Fahne zu hissen haben, denn das ist genau die Inszenierungsstrategie in den Staaten. Versucht Eastwoods Film, diesen fotografischen Akt wie auch den Prozess seiner Symbolisierung zu wiederholen und so diesen amerikanischen Mythos seinen performativen Effekt zu entziehen. Eastwood macht aus dem Helden wieder Alkoholiker und Familienväter, aus dem Augenblick, der ihre Geschichte prägt und überwölbt, wieder einen Augenblick, der ihm eine ungleich weniger gloriose Geschichte gegenübergestellt wird, in der eben das Trauma den Alltag regiert und der Mythos noch nicht einmal Teil der erzählten Familiengeschichte geworden ist, weil dies dort nie Gegenstand. Doch auch diese Strategie der Entsymbolisierung produziert ein weiteres Symbol, ein neues fotografisch historisches Performativ, und das ist darauf möchte ich gerne hinweisen. Wenn am Ende des Films im Abspann sich nämlich der Bund in einen Schwarz-Weiß-Film verwandelt und den Fotografien der historischen Protagonisten die Namen der Schauspieler so gegenübergestellt werden, dass der Zuschauer nicht mehr weiß, ob die Fotos die historischen Vorbilder oder aber ihre filmischen Verkörperungen zeigen, so werden aus Fotografien der Kriegshelden Helden des Alltags, deren Schicksale so allgemein gehalten sind, dass sie zum Symbol taugen. Der Krieg bildete eine Zäsur in ihrem familiaren Narrativ, war ein Trauma der Familiengeschichte. Eastwood hingegen versucht, sie wieder in eine erzählbare Geschichte einzubinden und dem fotografischen Familienalbum seine narrative Kraft zurückzugeben. Das gilt, und damit komme ich auch zum Ende, auch für die japanische Seite. Sie wissen, dass dieser Film ja ein Doppelfilm ist, weil er eine doppelte Perspektive inszeniert, nämlich Letters from Iwo Jima bietet die Geschichte aus japanischer Sicht. Und zwar ist dort deutlich mehr von Pflicht gegenüber dem Vaterland und der nationalen Ehre die Rede als in Flags of Our Fathers. Und sie bildet auch, ich habe Ihnen auch hier noch Bilder mitgebracht, Hier ist noch ein Gala-Dinner zu Ehren der fotografierten Helden. Und das ist ein japanischer Olympiasieger. Hier in diesem Film Letters from Iwo Jima geht es vor allen Dingen um zwei differierende und konkurrierende Ehrauffassungen. Eine, die von der eigenen Familie, der Geschichte und auch der Solidarität der Kameraden gegenüber absieht und den Selbstmord als abstraktes Opfer vorsieht. Das ist die japanische Lösung, um das sozusagen, also immer in der Perspektive Clint Eastwoods. Und eine andere, die deutlich durch Amerika-Besuche geprägt ist, da sie in Eastwoods Film vor allem durch Takeshi Nishi, den Olympiasieger im Springreiten bei den Olympischen Spielen von Los Angeles 1932 und dem Befehlshaber Tadamichi Kuribayashi, der einige Jahre in den Staaten gelebt hat und sich im Übrigen auch am Ende mit einem amerikanischen Colt aus dem Jahr 1911 mit weißem Elfenbeingriff, den er von amerikanischen Freunden bekommen hat, erschießt, vertreten wird. Also sie bildet eine amerikanisch-pseudo-humanistische Variante, die eben diese abstrakte Ehre durch kriegerische Solidarität ersetzt und diese auch auf den Feind überträgt, der so behandelt werden soll, wie man selbst behandelt werden möchte. Das ist die Logik von Eastwoods Film. Daher ist der ehrenvolle Tod nicht der Selbstmord, sondern der Kampf mit und für die Kameraden und selbst dann, wenn die Schlacht bereits verloren ist. Auch hier ist also das Plädoyer für eine soldatische Kameradschaft, die dann in anderer Form eben Teil eines Narrativs wird. Der Soldat Saigo, der die Briefe des Kommandanten und der ihm untergebenen Soldaten hätte vernichten sollen, folgt eben dessen Befehl nicht, sondern vergräbt sie in einer befestigten Höhle, wo sie dann wiederentdeckt werden. James Bradley ist auf der amerikanischen Seite Historiker seiner Familiengeschichte und der amerikanischen Mythen der Gegenwart. Hier sind es dann später Kriegsarchäologen, die nicht versteckte Minen, sondern eben Briefe entdecken, die ihre Empfänger nie erreicht haben und sich nun an die Öffentlichkeit richten, um ihre Botschaft zu überbringen. Die amerikanische Flagge oben auf dem Vulkan taucht in diesem Film gar nie auf, sondern vor allem nur zwei Fotografien. Die Fotografie des Olympiasiegers mit seinem Pferd Uranus, das ist diese. Hier sehen Sie den Olympiasieger auf der Insel und eben Familienbilder, die Soldaten in den Höhlen aus ihren Taschen vorziehen, bevor sie dann später im Kampf umkommen. Das ist die amerikanische Familienlogik. Das ist das Pferd nochmal. Und das sind ein weiteres Mal das Pferd. Das ist die amerikanische Familienlogik, die diesem Film grundiert. Zwei Bilder, zwei Geschichten, zwei Filme und eben auch zwei Fotografen. Diese hatten im Übrigen auch Gelegenheit, über ihre Bilder und auch ihre Geschichte zu sprechen. Joe Rosenthal begegnete seinem russischen Pendant Jewgeni Chaldej 1995, also 50 Jahre nach ihren Aufnahmen im französischen Perpignan. Damals sahen sie so aus. Was sie miteinander beredeten, ist leider nicht überliefert, aber dass sie über ihre Fotografien und die bemerkenswerte Rezeption und Kritik ihrer Fotografien gesprochen haben, ist wohl anzunehmen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.